Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Die letzte Podcast-Folge im Jahr 2025 dürfen wir hier nochmal vor Ort aufnehmen. Und etwas, was im letzten Jahr ganz gut angekommen ist, einmal wieder aufleben lassen. Nämlich, wir werden Predictions für 2026 machen. Und da gucke ich direkt in Marcells Richtung, der letztes Mal nicht dabei war. Aber diesmal schön, dass du nicht wieder, Ingo, in Asien weilst und deine Füße am Sandstrand nach oben hängst, sondern auch wirklich mal hier nochmal mit am Podcast mit mir an einem Strang ziehst, ne?
Ja, das Jahr wird abgeschlossen. Folge 120, also auch in Referenz zu dem Gewicht, was du beim Bankdrücken so schiebst, ne?
Ja.
Fast. Letzte Predictions-Folge war, glaube ich, 94. Das heißt, wir haben einfach mal 26 Folgen dazwischen
gebügelt. Da habe ich noch 94 gedrückt.
Ja. Du steigerst dich stetig. Aber da haben wir jetzt 26 Folgen in einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr rausgebracht. Also das ist schon alle zwei Wochen, ne?
Sehr, sehr schön. Ja, und diese Folge wird euch wahrscheinlich irgendwo rund um Weihnachten treffen. Also von daher können wir schon mal sagen, ho, 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 frohe Weihnachten.
Guten Rutsch ins neue
Guten
Jahr.
Guten Rutsch ins neue Jahr und so weiter. Holen wir vielleicht am Ende nochmal in der Verabschiedung nach. Kommen wir erstmal zu unserem Gast und da freuen wir uns, dass Christian, du deine Streak ausbauen kannst hier. Das fünfte Mal bei uns zu Gast. Und damit mittlerweile alleiniger Spitzenreiter. Also da kann man einfach nur sagen, da kann dir keiner das Wasser reichen.
Ich freue mich wie Bolle, dass ich zum fünften Mal da bin. Ich wundere mich aber schon so ein bisschen, gerade eben wegen Gerold Ohlendorf, ne? Weil der wollte ja immer so auch Spitzenreiter sein. Also Gerold, ja. Ne? Schöne Grüße auch an dich. Ich glaube, da musst du ein bisschen was nachholen. Ich jetzt zum fünften Mal dabei. Wow.
Er hat ja von uns so eine Art gelbes Trikot bekommen, ne?
Ein
T-Shirt haben wir ihm ja gegeben. Schwarz
Tour war's. Podcast.
Ja, aber das Podcast-Tour-T-Shirt. Und ich würde sagen, das musst du dann leider abgeben nächstes Jahr, ne? Hey, an Christian. Kannst du dir natürlich wieder verdienen.
So ist er. Also kleine Kampfansage ist raus, Christian.
Sehr, sehr gut. Aber ich freue mich auf alle Fälle, dass ich mit euch beiden die Cybersecurity Predictions 26 heute mal aufnehmen darf. Das wird toll.
Sehr gut. Und bevor wir da hingehen, wir müssen ja Marcel noch mal ein bisschen abholen, was wir letztes Jahr besprochen haben, weil er war wahrscheinlich so abgelenkt in Thailand, dass er gar nicht reingehört hat.
Das weißt du doch gar nicht. Am 14.11. kam die Folge raus. Das war mitten in meinem Urlaub. Da saß ich oft in langen Reisebusfahrten und in internen Flügen in Thailand. Also von daher hatte ich ja sicherlich auch Zeit, die Stunde zu hören. Das weißt du doch gar nicht.
Wir werden das jetzt mal sehen, weil ich habe ein bisschen natürlich reingehört und geguckt, was wir da damals besprochen hatten und als Predictions für dieses Jahr gewählt haben. Und da kann man natürlich Ende Dezember gut drauf gucken. Hatten wir denn wohl recht? Erzählen wir hier eigentlich nur Quatsch? Oder passt davon auch was? Und da habe ich mal vier rausgesucht. Wir hatten mehrere, aber vier habe ich mal rausgesucht. Und die erste würde ich mal in eure Runde schmeißen, was ihr dazu sagt. Weil wir haben als ersten Punkt gesagt, Incident Response ist ein Thema, was uns über die Jahre auch als PCO sehr, sehr viel beschäftigt hat und wo wir auch in sehr, sehr viele, nicht ganz unerhebliche Vorfälle reingerutscht sind. Und wir haben gesagt, das entwickelt sich immer weiter zu dem Bereich Digital Forensics. Was würdet ihr sagen, ist diese Prediction aufgegangen? Fangen wir mal mit dir an, Christian.
Da würde ich sagen, ist voll aufgegangen, weil wir jetzt gerade eben auch sehen, bei den Vorfällen, die wir bedient haben, dass natürlich gerade auch die Cyberversicherer wissen wollen, also meine, der Kunde sowieso, aber auch der Cyberversicherer, woran hat das denn jetzt gelegen? Wo sind die Logdaten? Was kann ich da genau herauslesen, wie das Einfallstor gewesen ist? Und da ist es absolut gefragt, bei allen Incident Response Teams da auch wirklich Forensik machen zu können. Also das D passt 100% da rein. Ich sage, dass das absolut angekommen ist in diesem Jahr.
Marcel?
Ja, das ist definitiv zu sehen. Ich glaube, damals hattet ihr ja noch darüber gesprochen, dass auch 2024, da kam ja die Prediction her, auch so ein Jahr war, da war es so ein bisschen ruhiger. Und wir haben für 25 ja auch nochmal überlegt, okay, wie können was wird auf uns zukommen. Da hat man schon gesehen, dass im Bereich Forensik, digitale Forensik, auch aus dem SOC-Bereich her richtig viel los war, weil auf einmal sind Daten vorhanden. Also die Kunden
rüsten lange auf, nicht hatten. Die Unternehmen haben Wahrscheinlichkeiten rangeschrieben.
Genau, früher hat man noch gesagt, ja, war wahrscheinlich über VPN, Logs haben wir nicht mehr, ist, keine Ahnung, Log Retention 3 Tage, aber keiner hat sich drum gekümmert und. Und dann bist du natürlich gar nicht so tief in die Digital Forensik gekommen. Und da war das noch so ein Schockmoment, wo viele gesagt haben, ich will ganz schnell wieder in den Betrieb zurück, egal was das bedeutet. Und wir machen dann einfach sukzessive wieder Internet auf. Und heute ist die Meinung in einem Incident Response Engagement halt erstmal, sich auch die Zeit zu nehmen, herauszufinden, was passiert. Ich glaube, die Sensibilität für, habe ich noch Schläfer in meinem Netzwerk, passiert da noch was, ist höher. Deswegen haben wir auch immer wieder Kontaktanfragen bekommen, wo wirklich auch mittelständische Unternehmen beziehungsweise sogar bis hin zu IT-Dienstleistern gesagt haben, hey, wir brauchen jemanden für die Forensik. Ja, wir können den Fall vor Ort leiten, wir können die anleiten, was zu tun ist. Wir kümmern uns um den Office-Stack, sage ich mal. Aber wir haben kein Know-how im Bereich Digital Forensics. Wir brauchen jemanden, der da reinguckt und der danach ein Gutachten oder einen Bericht anfertigt. Und das ist daher, würde ich sagen, auch voll eingeschlagen. Und ich denke, das ist auch ganz klar die Zukunft. Das heißt, jeder, der nur noch Incident Response macht im Sinne von Wiederanlauf, der ist wahrscheinlich gut beraten, sich auch mit Forensik zu beschäftigen und das auch mit in seine Leistung aufzunehmen.
Ich glaube, dass auch wichtig ist nochmal die Zusammenarbeit mit den Behörden. Die ist viel tiefer, weil man die Daten eben auch hat. Wir haben ja ein paar Sachen auch erlebt, dass wir mit dem LKA oder mit lokalen Polizeibehörden zusammengearbeitet haben. Und wir konnten dann immer auf einer Basis auch zusammensprechen. Und das ist wichtig, dass das Datenmodell eben, wenn das vorliegt, gut dafür ist, das ganze Thema aufzuarbeiten oder während des Falls eben zu gucken, wie kann man da gute Rückschlüsse draus ziehen. Ne?
Das ist das Zusammenspiel dann davon, wenn man Daten hat, dass vielleicht auch die anderen Seiten in den Behörden dann die Daten auch erwarten. Ne? Also sowohl LKA, aber natürlich auch unsere Datenschutzbehörde. Kann ich mir auch an ein paar Fälle aus 2024 erinnern, wo das am Ende dann vielleicht auch mal ein bisschen heikel war, wenn der Kunde gesagt hat, ja, so ganz 100% wissen wir es nicht und der Forensikbericht ist sehr lückenhaft, weil man gar keine Daten hatte. Da haben sich nicht alle drüber gefreut.
Im Zweifel ist alles abgeflossen.
Genau, dann kann man es nämlich auch gar nicht mehr sagen, so welche personenbezogenen Daten sind dann jetzt weg. Also das in Kombination mit dem, was du gesagt hast, auch nochmal Versicherer, können wir auf jeden Fall einen Haken dran machen, würde ich sagen, an die Prediction. Und mit Sicherheit wird das auch im nächsten Jahr so weitergehen. Wir wollen auch nochmal auf einen Punkt gucken, wo ich mal ein kleines Fragezeichen hintermachen würde, nämlich das Thema Quantencomputing. Hat uns in 26 Folgen hier, glaube ich, nicht einmal beschäftigt, Marcel. Aber das heißt ja nichts, wir sind ja auch nicht der Nabel der Welt. Aber würde ich einfach mal in den Raum geben zu euch beiden, vielleicht Marcel, fängst du mal an. Was sagst du zum Thema Quantencomputing?
Da gab es ja groß Aufschrei. Viele auch Forscher haben gesagt, okay, Mist, jetzt haben wir irgendwie ein Problem mit unserer Kryptographie und die ganzen Schlüssellängen müssen überarbeitet werden und. Und natürlich ist die Forschung weitergegangen. Es gab da jetzt keinen Stillstand, aber es gab, glaube ich, so in 24 und damit vielleicht auch den Blick in 25 noch mehr die Angst, dass der Quantencomputer irgendwann doch marktreif werden könnte und dass wir uns auf einmal einen riesen Sicherheitsproblem holen könnten, weil auf einmal Verschlüsselungen und Ähnliches gebrochen werden. Das ist aber meiner Meinung nach irgendwie ausgeblieben. Da ist nicht viel Neues passiert. Also ja, die Forschung ist weitergegangen, aber es ist irgendwie viel mehr der Hype aktuell um KI, um generative KI. Da wird ganz viel auch in Ressourcen reingesetzt und Quantencomputer bleibt weiterhin noch so Forschungsthema, bleibt weiterhin noch irgendwo in großen Clustern etwas, womit sich die großen Universitäten eben beschäftigen. Da ist sicherlich auch noch ein Durchbruch zu sehen. Ich meine, wir hatten ja auch IBM auf dem Deutschen IT-Security-Kongress und da wurde ja auch über solche Themen gesprochen. Aber so große Schlagzeilen, die uns bewegen, wo wir sagen, da müssen wir jetzt handeln in 2025, die sind erstmal so ausgeblieben.
Christian, was würdest du sagen? Vielleicht weißt du auch was, was wir nicht mitgekriegt haben.
Vielleicht, aber ich denke mir schon, so wie Marcel das gesagt hat, dass es vielleicht auch eher ein schleichender Prozess sein wird. Wir wissen, dass Quantencomputer natürlich da sind. Wir durften ja auch in München zu Watson fahren und uns das auch live mal ansehen. Das ist schon sehr beeindruckend bei IBM, was IBM grundsätzlich da aufgebaut hat. Aber es gibt natürlich auch weitere oder andere Quantencomputer. Die Chinesen, Amerikaner arbeiten natürlich stark an solchen Quantencomputern, aber auch in Europa. Das ist aber, wie Marcel das sagte, eben mehr für Forschungszwecke eben aufgebaut worden. Und gerade jetzt im Zusammenspiel mit KI wird natürlich Quantencomputing genutzt. Und der Zugriff von Angreifern oder von außen, der ist ja von Angreifern nicht so möglich, dass die das jetzt als Ressource nutzen können, um eventuell vielleicht die Entschlüsselung oder die Schlüssel, die es gibt, eben dann zu kompromittieren. Und das sehe ich momentan auch nicht. Aber wir sollten da auf alle Fälle ein Augenmerk drauf behalten. Irgendwann wird es so sein, dass auch die Bösen vielleicht auf diese Ressourcen zugreifen können, und dann müssen wir uns warm anziehen.
Dann sind wir gespannt, behalten wir einen Blick drauf. Wird wahrscheinlich dann irgendwann hier so 2031 in unserer 400. Podcast-Folge werden wir sagen, das ist die Prediction für nächstes Jahr, das wird passieren. Ja.
Dann müsst ihr mich aus der Rente holen.
Zur 37. Podcast-Aufnahme mit dir. Ja, sehr gut. Gucken wir auf ein Thema, was, glaube ich, uns dieses Jahr mehr beschäftigt hat. Nämlich, wir haben mal so die Prediction aufgestellt, Vulnerability Management oder Scanning goes Pentesting. Was würdest du dazu sagen, Christian?
Also da habe ich schon eine klare Meinung dazu. Also das ist sowieso immer stärker genutzt, weil das natürlich über die letzten Jahre haben wir das ja enorm getrieben, dass wir gesagt haben, ey Leute, Schwachstellenmanagement, das muss etabliert werden, weil wenn der Angreifer dann durch die Mauer kommt, dann hat er in der Regel ein leichtes Spiel, weil wir wissen, wir haben unsere dreckigen Ecken, die sind alle nicht gelöst, wir haben Schwachstellen da, die sind nicht geschlossen worden, und deswegen wird das als Mittel natürlich enorm genutzt. Und gerade eben auch, klar, wir verbinden immer Penetration Testing eben auch mit Menschen, die eben dann sitzen und dann diese Testings durchführen. Aber da erwarten, glaube ich, viele unserer Kunden eben auch viel mehr Automatismen, dass Penetration Testing eben auch mehr durch die Maschine gemacht wird. Und wir sehen eben auch jetzt schon, dass viele der Anbieter, mit denen wir auch zusammenarbeiten, das eben auch voll einsetzen. Also das heißt, den Mensch eigentlich ein Stück weit ersetzen. Und ich habe jetzt auch ein paar Dinge gelesen, ich will nicht zu weit vorgreifen, das könnte jetzt dann für unser nächstes Treffen dann etwas sein, aber ich glaube schon, dass wir KI-Engines haben, die das ganze Thema Penetration Testing und Schwachstellenmanagement wirklich automatisiert machen, sodass dann vielleicht auch mehr eigentlich unsere White-Hacker quasi die Aufgabe haben, im Red Teaming oder Purple Teaming dann eben zu arbeiten, um individuell was zu tun. Aber diese Standard Penetration Testing Sachen, Schwachstellen Scannings, das wird zukünftig alles durch Maschinen erledigt.
Ich glaube, was wir gesehen haben, speziell dieses Schwachstellen Scan Thema, was wir Jahre und Jahrzehnte vielleicht alle so gemacht haben, nach irgendwelchen bekannten CVEs zu scannen und dann eine fette Liste zu kriegen, die eh keiner sich anguckt oder abarbeiten kann. Da können wir auf jeden Fall einen Haken dran machen. Hat ja auch dazu geführt, dass der eine oder andere Hersteller sein Portfolio da vielleicht mal auch ausgeweitet hat. Wir sehen überall Exposure Management Tools und Attack Surface Risk Management Tools aus dem Boden sprießen, die ja genau diese Lücke schließen sollen, würde ich sagen, oder Marcel?
Ja, das ist ja gerade in diesem Jahr echt viel auf den Markt gekommen, und es gibt ja auch einen Grund, auch wir hier wieder Daten zu nennen, ne? Weil wir haben auf einmal diese Daten. Das sind dann Anbieter, die das in ihre Plattform mit einführen und sagen, da gibt es jetzt ein neues Modul. Ich komme halt aus dem Datengetriebenen heraus. Ich bin eh schon installiert auf deinen Servern im Mail-Bereich und.
So, dass man gar nicht immer aktiv scannen muss, sondern genau. Die Daten vielleicht irgendwie schon zu den Systemen da sind. Und auch nicht nur Schwachstellen, sondern auch Konfigurationsfehler,
was ja auch eben häufig ein Punkt ist, aber auch User-Risk und alleine schon zu wissen, wie exponiert ist denn eines meiner Geräte? Weil auch das ist ja immer ein Punkt, so ein Schwachstellen-Scan, den hat man ja, sage ich mal, auf Netze gefahren, im klassischen Sinne früher. Und wenn der Drucker dann 17 Schwachstellen hatte und man auf einmal hilfeschreiend durchs Büro gerannt ist, man sich danach aber überlegt hat, was muss denn überhaupt passieren, bis der Angreifer bis zum Drucker kommt.
Und wo kann er von da hin?
Und wo kann er dann da hin? Das waren dann so Punkte, die hat einem der Schwachstellen-Scan nicht gezeigt, ne? Weil man hat ihn ja sehr, sehr detailliert in dieses Netz gelassen, sich vielleicht nicht Gedanken darüber gemacht, ist das überhaupt sinnvoll? Kommt der Angreifer hier hin? Ja. Und damit verschiebt sich das jetzt ja auch immer mehr anlassbezogen, sich die Geräte rauszusuchen, die wirklich exponiert sind, die Datenlage zu nutzen, die ich habe. Bis jetzt behebt mir noch keiner das Problem, wenn ich eine Schwachstelle habe, dass ich mich zumindest dann auch hinsetzen muss und mich drum kümmern muss. Auch das ist sicherlich etwas, was in Zukunft immer mehr kommen wird, automatisiertes Patch-Management. Aber dafür sind unsere Infrastrukturen, glaube ich, noch alle zu heterogen. Dafür haben wir noch zu viel Unterschiede, auch in der Nutzung und in der historisch Gewachsenheit eines Unternehmens, als dass ganz viele da, glaube ich, gerade in Deutschland noch Angst vor haben, dass wenn sie automatisiert Patches installieren, dass dann von einem auf den anderen Tag vielleicht Funktionen nicht mehr gehen. Da müssen wir uns also in unserer Gesellschaft, denke ich, auch in Zukunft dran gewöhnen. Also wer weiß, bis 2031, vielleicht haben wir dann ein System auch auf dem Markt, was nicht nur Schwachstellen erkennt, sondern vielleicht sogar in Echtzeit patcht und damit immer wieder, so wie die KI der Angreifer, dann auch die KI, der Agent im Schwachstellenmanagement dann auch sagt, ha, ich habe es hier wieder abgewehrt, ich habe zwei Pakete gesehen und danach sofort einen Patch für alles geschrieben. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Da sind wir heute noch nicht, aber auf jeden Fall sind wir weit weg und haben uns deutlich weiterentwickelt zu dem Thema, ich scanne mal ein bisschen, ich mache mal einmal so einen manuellen Pentest, ich lasse mal jemanden, keine Ahnung, einfach mal von außen auf meine IP-Adressen schauen. Das reicht heute nicht mehr und das ist nicht mehr State of the Art.
Damit hat sich das Thema Pentest ja auch notgedrungen entwickeln müssen, weil wenn sich diese Plattformen und die automatisierten Wege entwickeln, dann ist vielleicht dieser Pentest, wie man ihn früher gemacht hat, heute gar kein Mehrwert mehr, weil man das vielleicht schon, diese low-hanging fruits vielleicht schon automatisiert abgegriffen hat. Und dann braucht man vielleicht umso mehr. Und das ist, glaube ich, auch was wir sehen, auch mit den Partnern, wo wir zusammenarbeiten, dass man wirklich dann auch hochspezialisierte Leute brauchen, die nicht irgendwo eine bekannte CVE in irgendeiner Firewall finden, sondern die vielleicht auch mal den schwierigen Weg finden und durch so ein Unternehmen dann auch natürlich dann auch durchgehen können und ausnutzen können. Und vielleicht auch noch eine Entwicklung, die vielleicht auch dieses, dass es immer mehr diese spezialisierten Pentests gibt. Ich glaube, wir merken das auch bei vielen unserer Kunden. Es gibt immer mehr digitale Produkte irgendwie, die auf den Markt kommen und damit natürlich auch Softwareentwicklung, Produkte, die irgendwo entwickelt werden und zum Kunden gebracht werden, die natürlich auch irgendwie sicher sein sollen und sicher sein müssen, vielleicht auch nach der einen oder anderen Regulatorik in Zukunft, sodass wir vielleicht auch weg von diesen Pentests in irgendwelchen Office-ITs gehen, hin zu wirklichen digitalen Produkten, oder?
Das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wo wir das gerade merken, ist halt dieser zielgerichtete Einsatz von Pentest, um gar nicht unbedingt zu sagen, ich will jetzt 50 Schwachstellen aufdecken, sondern um eine Reaktion hervorzurufen auf das SecOps-Team, was ja eigentlich jeder irgendwie hat in Form von Software, in Form von Managed Services, weil uns ist allen bekannt, wir werden alle immer Schwachstellen haben. Ja, also wir werden immer irgendwas haben, bekannt oder unbekannt, wo wir uns einfach nicht drum kümmern können. Deswegen müssen wir immer damit rechnen, dass jemand eindringt und diesen Weg findet, wenn er nur genug Geld und genug Zeit hat. Und daher geht es jetzt ja viel mehr dahin, nicht nur einfach eine bunte Excel-Tabelle zu erstellen und sagen, ich kenne meine Schwachstellen, irgendwann kümmere ich mich drum, sondern dann eine Reaktion hervorzurufen und darauf zu prüfen, auch das, was ich mir organisatorisch überlegt habe, funktioniert das denn überhaupt? Und daraus wieder zu lernen und eher diese Punkte anzugehen. Damit zu rechnen, dass ich angegriffen werde. Damit zu rechnen, dass der Angriff auch in den ersten Phasen erfolgreich ist. Ich es aber nicht bis zu meinen Kronjuwelen schaffe oder kommen lasse sozusagen. Und dahin richtet sich dieses Pentest-Thema aus. Also Red, Purple Teaming oder auch Blue Team Trainings, all sowas.
Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, also das sehen wir ja bei dem Exposure Management, was ich sehr gut finde, dass man eben die ich sag das mal so, die Prozess- oder Digitalisierungskette ja auch sieht in einem Unternehmen, was ist dann davon betroffen. Also ich glaube, dass auch immer mehr darauf geguckt wird, was kann passieren, wenn zum Beispiel gewisse Systeme nicht mehr da sind, was hat das für eine Auswirkung auf die Wertschöpfung des Unternehmens und welche Ketten kann ich dann nicht mehr bedienen innerhalb des Unternehmens oder vielleicht sogar auch mit meinen Lieferanten, die da dran hängen. Ne? Also das wird sicherlich ein Punkt sein, was auch dann nochmal zusammengeführt wird unter dem Aspekt.
Das Ganze ins Business zu übertragen, mit Sicherheit beschäftigt uns. Wir haben ein weiteres Thema, ein letztes Thema aus unserer Prediction, die ich mitgebracht habe, nämlich das Thema Wishing. Christian, was würdest du sagen? Du hast ja beim letzten Mal, kann ich mich daran erinnern, 2024 in der Prediction, da hattest du deine neue Rolle angetreten.
Ja, genau.
Und wir haben gesagt, so das Thema CEO-Frauds wird sich vielleicht in dem Zuge vielleicht ein bisschen entwickeln, erweitern, verändern. Wurdest du als Geschäftsführer mittlerweile Ziel eines Wishing-Angriffs?
Nein, aber gut, das war ja so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, wie spielt Voice zukünftig eine Rolle, also eine bekannte Stimme? Und genauso natürlich, wenn wir heute ein Remote-Meeting mit Teams oder so machen, da sitzt eine Person, das Bild ist vielleicht noch nicht so top klar, aber trotzdem meint man in dem Moment, Marcel oder Julia sitzt da vor einem. Mit dem Stimmenklang könnte man das dann eben auch so klar machen.
Von dir gibt es ja genug Inhalte, Bilder und Stimmen.
Von euch auch, ne? Also, das ist ja nicht, der erste Podcast, den wir machen.
Eine Stimme soll es bei uns nicht scheitern, ja.
Aber ganz ehrlich, also mir selber ist jetzt kein Fall, ich werde nachher nochmal ein bisschen was vielleicht zu einem anderen Fall erzählen, wie ein CEO-Fraud gewirkt hat bei einem Unternehmen, weil ich dann einen Anruf hatte. Aber in dem Fall, dass ich da jetzt wirklich mit Stimmenfang etwas habe, also mit einem Wishing, kann ich momentan nicht bestätigen. Ich hatte nur ein Gespräch, weil das war eine Gruppe von spezialisierten Menschen, die bei der Europol gearbeitet haben und die mir eben erzählt haben, dass sie solche Fälle bedienen. Die haben mir auch gesagt, dass innerhalb der letzten 12 Monate sich das vervierfacht hätte, auch sowohl mit dem Stimmenfang. Jetzt, wir haben uns ja auf andere Dinge spezialisiert, vielleicht nicht so auf CEO-Frauds. Und ich denke mir mal, das ist nach wie vor schon ein Thema. Und das hat es auch bestimmt gegeben. Ich kenne nur keinen aktuellen Fall.
Es ist wahrscheinlich so, Marcel, dass es, also es hat sich vervielfacht von einem gewissen Wert, der
von
noch sehr gering ist.
Auf 8.
Genau. Aber es ist ja trotzdem eine, sag ich jetzt mal, eine Bewegung zu erkennen. Und wahrscheinlich der Hintergrund ist, weil diese klassischen CEO-Frauds, die kriegen wir immer noch sehr, sehr viel mit. Der Hintergrund ist wahrscheinlich einfach, die funktionieren immer noch.
Das ist das Problem. Ich meine, das ist wie mit dem Prinz aus Nigeria. Ja, da fallen immer noch Leute drauf rein oder Love-Scams oder was alles so funktioniert. Und solange das noch geht und solange der Enkeltrick noch funktioniert, ist es halt einfach wahrscheinlich deutlich einfacher für die, statt sich den Riesenaufwand zu machen, das alles vorzubereiten, die Daten irgendwo herzuholen und dann das Ganze auch abzuspielen mit den Tools, das sind Infrastrukturkosten und, dass das einfach noch nicht so lohnenswert ist. Ne? Aber irgendwann wird es diese Evolution geben, irgendwann wird es dahin gehen zu Voice Phishing oder eben auch zu Video Calls und Video Phishing. Ja, das ist unvermeidbar, aber heute funktioniert Phishing noch nach wie vor sehr, sehr gut. Das wurde natürlich besser durch KI. Quishing, also QR-Code-Phishing, funktioniert. Auch da teilweise im Unternehmenskontext, ich glaube aber eher bei Privatleuten, gerade so diese Ladesäuleninfrastruktur,
war
liest man immer
in der
wieder.
Heute Show, ne?
Genau, liest man immer wieder, dass da die QR-Codes überklebt werden. Auch bei so Parkanbietern, ne? Hier Easy Park, scannen Sie einfach den QR-Code. Und dann landest du auf einer Fake-Seite und kriegst noch einen Strafzettel, wirst also doppelt bestraft. Das sind halt Punkte. Die funktionieren. Die funktionieren und daher werden sie weiterhin so genutzt. Da gibt es gar keinen Bedarf aktuell, das groß zu wandeln. Aber sobald natürlich eine Sensibilisierung dort stattgefunden hat, muss man das Ganze halt umstellen. Und vielleicht eine kleine Anekdote zu, was Christian gerade gesagt hat, mit bis jetzt hat er das nicht mitbekommen, dass er irgendwo hier genutzt wurde. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr sensibilisiert sind. Ich kann mich erinnern, in deiner Abwesenheit im Urlaub hattest du eine Mail reingeschrieben, weil du, glaube ich, nicht per Conditional Access aus dem Ausland zugreifen konntest. Und die ist auch auf meinem Tisch gelandet mit der Frage, war das wirklich Christian? Ich würde das gerne nochmal prüfen. Und dann wurdest du, glaube ich, sogar angerufen oder irgendwie so war da was. Ich habe gesagt, frag den lieben Herrn doch nochmal selber. Ihr macht doch mal einen Rückruf, statt auf eine Mail zu gucken. Da merkt man, die Leute sind sehr sensibilisiert in dem Punkt.
Das ist sehr gut.
Und damit funktionieren also auch die organisatorischen Prozesse. Sowas wie Safe Words und was man so alles machen kann, um sich heute dagegen zu schützen. Und das sollte auch jeder weiterhin verwenden, gerade bei größeren Transaktionen. Egal, was es für Dinge gibt, ob es Wishing ist, ob es Phishing ist, ob es der Enkeltrick oder sonst wie ist. Auch im privaten Familienkreis sollte man sich immer irgendwelche Codewörter oder Sätze überlegen, wenn es um Notsituationen geht.
Einigen wir uns mal auf so halb erfüllt, weil es wird mit Sicherheit mehr und es wird ja auch immer einfacher. Marcel ist der größte Freund, hier irgendwelche Nachrichtenmoderatoren um zu funktionieren in
für private Zwecke.
PCO, Brand Ambassadors.
Für private Zwecke.
Ich kann mich daran erinnern, an Christian Sievers.
Ja, genau. Ne? Das war ja mal mein Vater, noch ja, bevor genau. ich mich umbenannt ja. habe. Grüße gehen raus.
Also es wird immer einfacher und damit vielleicht mal den Schwenk zu unseren Predictions für 2026, weil es ist nach wie vor ja auch eine Prediction, die du siehst, Christian, die du vielleicht auch untermauern kannst, dass all diese Deepfakes und Frauds dahinter immer mehr Alltag werden.
Das sehe ich schon so. Ich meine, ich habe jetzt ein Beispiel mitgebracht, das passt jetzt vielleicht nicht so, was wir vielleicht vorher mal angestimmt haben, dass jetzt ein CEO oder vielleicht auch eine andere Führungsperson dann in einem Abteilungsbereich als mit einem Anruf startet und man meint jetzt, das ist derjenige, sondern ich habe jetzt gerade einen aktuellen Fall gehabt, wo ich einen Anruf hatte. Das hatte ich euch, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt. Und zwar ein CFO eines gehobenen Mittelstandsunternehmens, die sind auch weltweit unterwegs, 5000 Mitarbeiter. Der hatte mich angesprochen, inwieweit er darauf reagieren sollte, jetzt auch so in Richtung Awareness-Trainings. Darum ging es dann eigentlich. Und zwar hat der Führungskreis immer am Freitag um 14 Uhr 2 Stunden ein Meeting. Immer. Und er fragte mich eben dieses Zeitfenster hinsichtlich Insider, weil was ist passiert? Es gab einen Anruf eines Notars aus England und sagte, ich bin von, das war in der Buchhaltung eine Teamleiterin, die sich um das ganze Bankwesen kümmerte. Hey, wir haben jetzt gerade im Meeting oder der CEO hat mich angerufen, wir sollen das jetzt anstoßen mit dem Kauf in London mit dem Unternehmen A und B. Und sie müssen jetzt sofort zur Anzahlung 10 Millionen überweisen. Und die gute Dame hat das gemacht. Das kam aber nach dem Meeting erst heraus. Als sie dann ankam, sagte so, ja sowieso, ich hoffe, das ist jetzt alles schnell genug gegangen. Ich habe ja den Auftrag vom Notar aus England bekommen, mit dem sie das hier abgestimmt haben und habe die 10 Millionen angewiesen. Und der ist natürlich durch die Decke gegangen, weil es gab auch immer ein Vier-Augen-Prinzip, Absprache und so weiter. Ne? So, und dann hat natürlich der CEO sofort bei der Bank angerufen. Das war dann aber schon 17 Uhr und es war keiner mehr da. Dann ist es ihm gelungen, am Samstag den Bankvorstand anzurufen, zu Hause. Und dann hat er ihm gesagt, bleiben Sie ganz ruhig. Solche Beträge, das überweisen wir sowieso erst mal am Montag. Und das sind natürlich alle so, da haben wir mal Schwein gehabt. So, und dann ging es eigentlich darum, ne, nochmal Awareness reinzubringen in dieses Führungsteam. Dann habe ich dann Empfehlungen abgegeben, wie man es machen kann und so weiter. Aber das sind so Sachen, wo ich einfach nach wie vor dran glaube, ob wir jetzt über Phishing sprechen oder solche Deepfakes oder auch Phishing-Elemente, das wird nach wie vor und weiter genutzt unter Zuhilfenahme eben guter Videos, also KI-Videos, die wir ganz klar haben. Marcel hat ja so ein paar gebaut, die wir vor kurzem mal auf der Veranstaltung gesehen haben. Oder auch mit dem ganzen Stimmen- und Klangbild, wie einfach man die Stimme übernehmen kann, zusammenschneidet. Da war ich selbst eben überrascht nochmal, was Marcel auch gemacht hat. Das werden jetzt Dinge sein, die wir im nächsten Jahr mit Sicherheit sehen werden. Die werden auch bei uns auf dem Tisch liegen.
Ich glaube auch, vor allen Dingen, wenn sich Angreifer so viel Mühe geben wie jetzt in dem Fall, ne? Also mit Insider-Informationen, mit auch wirklich einem Anruf, dann ist das andere, um nochmal das noch authentischer zu machen, dieser Stimmenklau, nur noch ein geringer Teil des Aufwandes, den man eigentlich sowieso schon betreibt, den man dann auch noch mit betreiben kann. Also ich denke, das ist nach den aktuellen Tools und den Spielereien, die es uns allen ermöglicht, mit Sicherheit sinnvoll, gerade bei solchen Angriffsszenarien, wo man sich schon so viel Mühe gibt. Ne?
Ich meine, der CFO, ich wollte es mal ganz nochmal als Letztes zum Besten geben, fragte mich natürlich, Christian, kannst du dir vorstellen, dass diese Information dieses Zeitfensters, wo wir immer das Meeting machen, ist das eine Insider-Information? Da habe ich ihn nochmal so ein bisschen beruhigt. Insofern, klar kann das sein. Aber es kann ja auch sein, dass natürlich von außen erfragt werden, ne? Ich will mal den sprechen oder verbinden Sie mich mal. Und irgendeiner sagt dann so lapidar, nee, der ist jetzt im Management-Meeting wie jede Woche.
Ja.
Ne, deshalb sollten wir auch immer klar sein bei solchen Informationen, ja, ist nicht erreichbar. Ob der jetzt im Urlaub ist, krank ist oder wie auch immer. Da sollten wir auch vorsichtig mit umgehen mit solchen Informationen. Das müssen wir unseren Kunden auch sagen.
Absolut,
definitiv. Ja. Und ich glaube, weil wir das eben gesagt haben, hier unter 25 oder für 25 vorgesehen mit diesem CEO-Fraud-Thema, das wird es meiner Meinung nach mit dem ganzen Deepfake gar nicht so direkt zusammenhängend geben, weil es gibt diese Bankmechanismen bei höheren Beträgen, dass du es wieder zurückholen kannst. Das heißt, du musst ja wirklich abzielen, dass jemand langfristig diesen Schein offen hält. Und die Leute sind ja mittlerweile so eng in der Kommunikation mit Teams und mit anderen Medien. Ich glaube, dass gerade das Deepfake-Thema immer der Einstieg ins Unternehmen ist, so wie du gerade gesagt hast, Informationen abzugreifen, Menschen zum Quatschen zu bringen oder, wie es ja auch in Amerika schon passiert ist, sich bei der IT zu melden als Mitarbeiterin, Mitarbeiter mit einem gewissen hohen Grad und sich dann Accounts zurücksetzen zu lassen, MFA zurücksetzen zu lassen, um dann den Einstieg ins Unternehmen zu liefern, um dann wieder Ransomware oder Ähnliches zu platzieren. Ich glaube, dafür wird Deepfake viel verwendet, statt klassisch den CEO oder CFO-Fraud zu begehen, um große Summen zu überweisen, weil eben heute so viele Alarmsysteme auch bei unseren Banken, Vier-Augen-Prinzip und Co. da sind. Deswegen wäre das so meine Prediction für die Zukunft, dass uns das häufig im Incident-Response-Bereich vielleicht da erwarten wird, dass Informationen oder Accounts abgeflossen sind.
Wir werden es in einem Jahr uns angucken. Ein weiteres Thema, was wir im Kopf haben, ist das Thema Cyberversicherung. Christian, hau doch mal raus. Was siehst du da?
Ja, ich habe jetzt auch jetzt in letzter Zeit wieder Gespräche geführt, ob es mit Kunden waren oder gewesen sind oder jetzt gerade auch mit Cyberversichern. Da es geht eigentlich in diese Richtung, dass natürlich jetzt intensiver geprüft wird, haben die Kunden ihre Hausaufgaben gemacht. Und da sind natürlich so ein paar Themen wie MFA. Wir haben ja auch die letzten Fälle. Es ist immer wieder MFA auch ein Thema.
Irgendein Account hat immer keine MFA.
Genau. Und dadurch hat der Angreifer ein leichtes Spiel, wie beim letzten großen Fall, den wir bedient haben, ne, über die SSL-VPN-Verbindung, kein MFA. Aber auch alles, was so in Richtung Detection Response eben auch geht. Also das heißt, wirklich präventive Grundlagen aufzubauen, Sensortechnik zu etablieren und schnell eben auf Incidents zu reagieren. Dann, was viele Kunden, ja, sag mal, ist nicht ganz richtig, aber bestimmt viele Kunden noch nicht durchgängig vom Konzept gemacht haben. Natürlich haben sie alle ein Backup, aber auch das Thema Backup Isolation. Veeam und auch andere Anbieter sind natürlich dabei, da nochmal separate Verschlüsselungsmöglichkeiten aufzusetzen, damit der Angreifer das nicht nochmal anpacken kann und so verschlüsselt, wie er das meint. Und natürlich auch, wo spiegel ich dann eben diese Backups eben auch hin? Wie isoliere ich das eben entsprechend? Das sind so Themen, die konzeptionell nochmal abgefragt werden. Und das Thema NIS2-Reifegrad wird, glaube ich, aus meiner Sicht zum Standard werden, weil da Punkte drin sind, die sehr mittelstandsnah sind, also irgendwie zwischen einer VDS 10.000 und einer ISO 27001, je nachdem, wie man sich orientiert, also diese ganzen organisatorischen, prozessualen Abläufe, dass die wirklich erfragt oder hinterfragt werden und dass es einen klaren Incident-Response-Plan gibt. Also wir reden zwar immer auch von IT-Notfallplanung, aber für mich steht da nochmal ganz klar im Raum, Inzidenz durchzuspielen mit der IT-Abteilung, mit dem Führungskreis, mit den angeschlossenen Dienstleistern, die dazugehören. Und das werden die Versicherer abfragen. Und das wird zum Beispiel auch im Zusammenspiel, ich habe jetzt gerade auch nochmal mit unserem Sparkassenvorstand gesprochen, also zu sehen, welche Kreditlinien gebe ich, wie ist das Rating gerade in diesem Umfeld, inwieweit hat die Cyberversicherung gerade eben auch den Reifegrad der Cybersicherheit eben überprüft. Das spielt dann alles damit eine Rolle. Aber auch die Wirtschaftsprüfer fragen da klar hinterher. Also es wird einen Druck geben auf diese Unternehmen, das ganz klar natürlich für sich aufzustellen. Also da kann man sich nicht mehr wegducken als Unternehmer. Gerade auch im NIS2-Zusammenspiel müssen ja die Unternehmer jetzt nachweisen, sind sie NIS2 geschult worden. Diese Fragen werden kommen. Und das Zusammenspiel im puncto Cyberversicherung wird strenger, weil dann wird entweder gekündigt oder werden eben die Summen, die ausgezahlt werden bei einem Cybervorfall, geringer oder die Eigenanteile zur Selbstbeteiligung werden höher. Also das sind so Spielvarianten, die dann da reingehen. Also wird sich jeder warm anziehen müssen.
Und das Interessante ist ja, dass wir heute ja von einem Versicherungsmarkt in Deutschland sprechen. Da sind ja 80% der Unternehmen in Deutschland nicht mal versicherbar, Stand heute. Also die die alle eine Versicherung haben, das ist ja nur 20% aller Unternehmen in Deutschland, weil die anderen eh schon runterfallen und da gar nicht in die Versicherbarkeit kommen aufgrund von verschiedenen Ausschlusskriterien. Also wird der Schuh nochmal enger. Ne? Das heißt, zum einen buhlt natürlich der Markt, zum anderen verlieren auch einige Unternehmen noch weiter den Anschluss, wenn sie jetzt nicht an der Stelle auch nachziehen. Ne? Also das ist dann auch nochmal etwas, wo wir sicherlich in Zukunft, gerade wenn es um Schadensregulierung und Co. geht, immer wieder auch gucken müssen, wen haben wir dann da noch mit am Tisch sitzen? Ist es noch eine Versicherung? Trägt das Unternehmen das Risiko jetzt komplett alleine? Und wie kriegen wir dann vielleicht auch Insolvenzen abgewendet? Ne? Weil eine Versicherung ja schon an der Stelle oft noch eine Sicherheit birgt, egal wie lange der Fall geht, wenn er 2, 3, 4, 5 Wochen geht, da zumindest noch irgendwas bereitzustellen, auch an Cashflow, da wird es dann für den einen oder anderen vielleicht auch haarig.
Ja, der letzte Rettungsschirm quasi, ja. Die Cyberversicherung. Aber deswegen, wie ich das auch schon vor Jahren gesagt habe, die Kunden müssen an ihrem Reifegrad arbeiten, sowohl in der Prävention, im ständigen Ablauf. Und das, ich denke mir immer, dass die Cyberversicherer auch eher dann jährliche Prüfungen machen werden. Das wird nicht mehr so, ich mache einen 3-Jahres-Vertrag und dann hinten prüfen wir nochmal. Das wird dahingehend eher jährlich oder so vielleicht noch 2-mal im Jahr sein, dass man nachguckt, hat man wirklich die Sachen umgesetzt, die auch in dem Maßnahmenplan drinstehen.
Hast du gerade schon NIS 2 angesprochen als ein Thema, wo wir sagen können, wir haben den Haken dran. Wer hätte das gedacht, Marcel, dass wir mal hier sitzen?
Das war Nikolaus Geschenk,
genau. NIS 2 kommt und du hast es schon mal im Rahmen der Cyberversicherer angesprochen und vielleicht in diesem Gedanken, dass es immer mehr zum Standard wird, vielleicht keine Ahnung, für Banken auch oder Versicherer, vielleicht gibt es immer mehr irgendwann so öffentliche Einsicht zum NIS-2-Reifegrad in Kreditreform oder meine, was es auch immer geben mag.
Aber zumindest ist es NIS-2 wird so ein Standard für den Mittelstand in Europa. Das muss man ja klar sagen, weil da sind wir ja nicht nur wir von betroffen, dass die Gesetzesgrundlagen eben umzusetzen. Ich habe mich mit Andreas Holznagel auch nochmal unterhalten. Also er sagt, ab sofort gilt das Gesetz. Also das Gesetzesblatt ist am Nikolaustag wirklich veröffentlicht worden, ist eingetragen. Und damit haben wir eine Schätzung etwa von 30.000 bis 40.000 betroffenen Unternehmen. Das heißt, die müssen sich jetzt in den nächsten 3 Monaten, also bis Ende März, auf der BSI-Seite outen.
Keine Schonfrist?
Nein, gibt es nicht mehr.
Das war die letzten Jahre.
Und die müssen ab sofort nachweisen, dass sie da eigentlich ready sind. Also wir haben jetzt keine große Karenzzeit mehr. Und das ist für mich natürlich jetzt auch so nochmal ein Signal an die Mittelstandsunternehmen. Das wird natürlich vielleicht einen Investitionsschub natürlich auch in dem Bereich geben von den Unternehmen. Sicherlich werden einige sagen, okay, muss das jetzt sein und wir haben eine schwache wirtschaftliche Phase. Es ist gut, gerade auch in der wirtschaftlichen Phase greifen eben unsere Hacker-Kollegen quasi worldwide auf diese Unternehmen ein. Und dann müssen wir schauen, sind die Unternehmen gut aufgestellt und deshalb muss investiert werden. Muss zusammengearbeitet werden und das sehe ich auch ganz klar, sonst wird es ja irgendwann nicht nur Audits, sondern auch Bußgelder hageln. Ne?
Das könnte für den einen oder anderen vielleicht teurer werden. Jetzt haben wir natürlich auch immer das Thema, was wir, glaube ich, auch schon häufiger besprochen haben, Marcel. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass das BSI mit den neuen Kompetenzen im Sommer anfängt, loszuauditieren, weil wo sollen die alle herkommen, die Auditoren? Ja. Aber anlassbezogen, wenn es da einmal erwischt hat, vielleicht auch nur kleinere Fälle, die man ja dann melden muss, auch in nicht ganz unerheblicher Frist, die wird man sich mit Sicherheit mal angucken.
Ja, auch hier kann man wahrscheinlich so ein bisschen Learnings aus der DSGVO ziehen, wo ja auch, ich sag mal, es dann abgeschlossen wurde und viele vielleicht das auch erstmal belächelt haben, bis dann so die großen, ich erinnere mich an H&M und ähnliche, die dann auch dort Strafen ausgeteilt bekommen haben, aufgrund, dass sie eben nicht datenminimiert vorgegangen sind und. Ich glaube, das wird hier ähnlich sein, ne? Dass jetzt sicherlich nicht einer am 6. Dezember jetzt gesagt hat, so und jetzt gebe ich das Geld frei, weil jetzt ist das Gesetz dort. Es wird jetzt schleichend langsam in die Richtung kommen und es wird sicherlich den einen oder anderen Big Bang geben und klar, das BSI muss darauf aufmerksam werden, das wird sicherlich auch dann über diese Sicherheitsvorfälle und die Meldefristen, die ich dann auch über das mein Unternehmensportal oder wie das jetzt heißt, was da neu geschaffen wurde und ich glaube im Januar live geht, wo man sich jetzt registrieren kann, da wird es dann den einen oder anderen geben, der wird da rausgezogen. Da wird sicherlich einen großen Präzedenzfall geben, hier und da, der dann allen vorgeführt wird. Mhm. Und von da aus wird sich sicherlich nochmal so ein kleiner Schrecken durch die Republik ziehen, der dann vielleicht nochmal für einen treibenden Faktor sorgt, sodass dann, so wie heute die DSGVO vor vielen, vielen Jahren geschlossen wurde, dann die NIS 2 jetzt eigentlich so mal nochmal genau das auch durchlebt, diese Phasen, bis sie dann wirklich auch wieder in aller Munde ist, bis sie auch bei den Geschäftsführern angekommen ist, die wahrscheinlich auch in vielen Fällen, wenn sie nicht IT-nah sind, wahrscheinlich noch gar nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt, womit sie sich jetzt dann eben langfristig auch beschäftigen müssen.
Also wird ein Thema, was uns beschäftigen wird, was 30.000 bis 40.000 Unternehmen beschäftigen wird und was einen auch beschäftigen muss, wenn man entsprechend zu diesen Unternehmen gehört oder vielleicht auch nur die Vermutung hat, weil am Ende des Tages muss man es ja auch selber herausfinden, zumindest in gewissen Teilen, ob man betroffen ist oder nicht. Von daher alle, die davon vielleicht noch nie was gehört haben und eine gewisse Mitarbeiter- und Umsatzzahl haben, schaut mal rein, obwohl ich mir fast nicht vorstellen kann, dass es jemandem mittlerweile noch so geht, weil wenn ich mal auf unsere Unternehmen hier gucke, mit denen wir sprechen, die haben alle ziemlich genau geprüft, ob sie betroffen sind oder nicht und wissen, was sie erwartet. Dafür war ja auch, würde man sagen, 2 Jahre genug Zeit.
Es ist ja auch nicht schwierig. Also wir haben, wie du hast gesagt, die Umsatz- oder Bilanzgröße, wir haben die Anzahl der Mitarbeiter.
Branchen ist das Schwierigste, muss ja, man sozusagen, oder die Produkte, die dann dahinter stehen.
Dadurch haben wir ja, was ich sehr schön finde, das ist ja dann mit den NACE-Codes gemacht worden, ne? Dass man schon genau eigentlich sagen kann, fällt man in diesen Sektor der Branche eben auch rein. Also es gibt eigentlich keinen, der jetzt sagen würde, ich kann das dann nicht bestimmen. Das ist eindeutig und klar, das kann man machen ohne weiteres.
Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz angeknüpft. Glaubt ihr, dass sich Unternehmen in Zukunft, wenn sie als eine große zum Beispiel GmbH unterwegs gewesen sind und nur Teilbereiche von NIS betroffen sind, dass sie sich weiter aufstückeln werden, um das Risiko zu verteilen und um da vielleicht auch zu sagen, ich muss diese Maßnahmen nicht umsetzen?
Naja, das ist ja so kleingetrieben, ne? Wir haben ja einmal wichtige und besonders wichtige. Mhm. Und wir haben diese Umsatzgrößen 10 Millionen und 50 Millionen. Also weiß ich jetzt nicht, ob dann ein 250-Mann-Unternehmen sich in 6 kleine unter 50 dann nochmal definieren würde. Finde ich, das ist, glaube ich, ein falscher Weg. Also es geht ja darum, dass wir uns klar sind, wir haben nach wie vor in Deutschland ein enormes Fund quasi an Wissen, an Know-how. Wenn man sich einfach diese ganzen Anbieter und Unternehmen mal anschaut, was wir noch für Know-how eben hier in Deutschland haben, wenn ich mal die ganzen Weltmarktführer mir ansehe, in welchen Bereichen wir wirklich führend sind, dann muss doch klar sein, dass wir uns oder dass der Unternehmer muss die Verantwortung übernehmen, da ein sicheres Umfeld eben einfach aufzubauen. Der muss eine Resilienz, einen Reifegrad erreichen, wo es nicht möglich ist, dass einer von außen da reinkommt. Und das muss einfach ein Ziel auch von jedem Unternehmer sein, finde ich.
Ich denke auch, dass wir als Deutschland ja Regulatorik erprobt sind, könnte man sagen. Und dieses Schlupfloch, das wird jemand gefunden haben, dass es so leicht nicht möglich ist. Vermute ich.
Wer weiß. Ich habe gerade erst noch einen Podcast über Gorillas gehört, ne, der Lieferdienst, die ja dann für jedes Warehouse eine eigene GmbH gegründet haben, damit sie keinen Betriebsrat einrufen müssen. Ne? Von daher, wenn man, also ich stimme denen voll und ganz zu, dass das Dummfug ist, das zu tun, aber ich wette, es wird jemanden geben, der aus dem versucht, Grund ja, genau bestimmt. Das versucht, um am Ende zu sagen, ja, Cybersecurity ist mir nicht so wichtig, ist für mich nur ein Kostenfaktor und kein Wettbewerbsvorteil und daher gehe ich genau in diesen Schritt. Ich glaube, da wird es jemanden geben.
Letzte Prediction, die wir haben, ist das Thema Souveränität und souveräne Cloud-Dienste, wo wir ja als PCO durchaus auch ein Lied von singen können, wie wir das in den vergangenen Jahren bei uns aufgebaut haben. Christian, nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Gedanken dazu.
Ja, ich meine, das ist nach wie vor ein Thema und wir haben zum Beispiel auch, ihr wisst ja, wir haben vor 2 Jahren die Cyber Security Community in Osnabrück hier gegründet, wo die stärksten Arbeitgeber aus der Stadt und aus dem Landkreis eben miteinander verbunden sind. Und wir treffen uns auch regelmäßig und wir sprechen über digitale Souveränität. Das ist ja immer so ein Thema, was bedeutet das eigentlich? Also wenn man sich das nochmal so ein bisschen vor Augen führt, bedeutet das ja eigentlich, kann ich digital souverän arbeiten? Bin ich abhängig? Und natürlich haben wir Abhängigkeiten. Wenn man jetzt gerade auch mal Richtung Amerika guckt, logisch, ne, setzen Microsoft-Produkte ein, wir haben Google, wir haben Apple, whatever. Und da ist natürlich eine hohe Abhängigkeit dahinter. Und wenn ich dann so gefragt habe in der Runde, ja, was tut denn jetzt dagegen und schaltet ihr jetzt Office 365 ab? Zieht ihr von Azure in Richtung eures regionalen Data Centers? Nee. Also deswegen muss man einfach auch mal ein bisschen herausarbeiten, was bedeutet das eigentlich? Und wir haben dann zumindest diskutiert und ein gutes Stimmungsbild auch miteinander aufgebaut, wo wir sagen, wir stellen uns gegenseitig immer mal Projekte auch vor. Also wenn ein IT-Projekt im Unternehmen entsteht, auch die Frage zu stellen, soll das on-prem sein, soll das in die Cloud? Kann es zum Beispiel ein Anbieter von Produkten oder ein Cloud-Provider aus Europa sein oder Deutschland sein, dass diese Fragen auf den Tisch kommen, dass die eben aktiv auch eben diskutiert wird. Und damit wir Stück für Stück, Knabberglück sage ich dann immer so schön, souveräner werden. Das werden wir nicht ganz schaffen. Wir haben Abhängigkeiten. Ich habe zum Beispiel mit einem unserer dort vertretenen Unternehmen auch gesprochen, der sagt, also wir haben jetzt keinen Zwang, digital souverän zu sein. Wir arbeiten gut mit Amerika, mit USA zusammen und wir sehen jetzt kein Hindernis, das jetzt abzustellen. Also man muss das für sich auch entscheiden und das sollte auch von IT-Projekt zu IT-Projekt entstehen, finde ich.
Wir haben ja vor nicht ganz kurzer Zeit Einblicke in die NOZ bekommen, hier auch im Podcast, die ja sehr, sehr viel mit Google zusammenarbeiten. Ich glaube, was definitiv da der Fall ist, dass man nicht sich von allem abwenden wird und kann. Das funktioniert ja auch gar nicht, hast du gerade ja auch schon gesagt. Aber wahrscheinlich ist es so, dieses Multicloud-Szenario, was man vor langer Zeit mal so alle in den Köpfen hatten und vielleicht auch damals viele in den Köpfen hatten, ja, dass man auch da vielleicht zwischen den großen Playern eher verteilt, zwischen Azure, AWS und Google, dass man das immer weiter aufteilt, dass man vielleicht den einen oder anderen Service, den man vielleicht neu an den Start bringen will, so wie wir es ja auch gemacht haben, dann vielleicht entscheidet, in eine andere Cloud zu bringen, die vielleicht dann souveräner ist in Deutschland von einem deutschen Anbieter oder was auch immer sein mag, europäisch zumindest, weil man halt das als sinnvoll achtet im Zuge der Daten, die dort liegen. Ne? Also könnte das vielleicht ein Thema sein, Marcel, wo es vielleicht so eine Stückelung mehr und mehr wieder geben wird, weil ich denke mal, es wird nicht den einen geben, der jetzt Microsoft komplett abstellt. Also die gibt es ja immer mal wieder, liest man ja in der Presse mal irgendwelche Städte oder was auch immer, die das machen oder auch mal in der Vergangenheit versucht haben. Aber es ist wahrscheinlich nicht der Weg, der uns in Masse treffen wird.
Denke ich auch nicht. Also ja, so einzelne Outsourcing-Themen werden sicherlich neu beleuchtet. Es wird auch immer wieder vielleicht auch nochmal weiter überlegt, gebe ich es wirklich raus oder betreibe ich es doch lieber nochmal intern? Kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn Rechenzentren gerade erneuert wurden, nicht unbedingt, wenn Investitionen anstehen, aber wenn sie vielleicht auf mehrere Jahre noch getroffen sind, nochmal einmal lieber zu sagen, ich behalte die Datenhoheit, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Weg ist. Ich denke vor allen Dingen, das, was du gerade gesagt hast, die etablierten Tools, die wird es weiterhin geben. Diese ganze Diskussion hat aber sicherlich für einen Weckruf gesorgt, nochmal uns in unserer Position in Deutschland im Bereich der Innovation nochmal wieder mehr zu verankern. Das heißt, wieder mehr vielleicht hier auch zu investieren in neue Technik. Nicht die Technik, die wir haben, nachzubauen und zu sagen, ich mache jetzt ein neues Teams nur aus Deutschland heraus, weil das wird ehrlicherweise scheitern, weil dafür ist die Masse nicht groß genug, dafür wird es diesen Umsprung wahrscheinlich nicht geben. Aber halt heute schon die Trends von morgen zu erkennen und dann doch vielleicht ein Unternehmen zu haben, was aus Deutschland herauskommt und eben nicht der US-amerikanische Silicon Valley-Anbieter ist. Ich glaube, da wird es sicherlich in den nächsten Jahren Changes geben, dass wir wieder mehr als Digitalstandort, also als Silicon Valley in Deutschland, aufgebaut sind. Und Cloud-Themen, ja, wir haben einige große Anbieter, die sicherlich mithalten können, wenn es um Housing, Hosting, Storage-Themen geht. Und da werden sicherlich vermehrt auch Entscheidungen hinfallen. Das wird auch dafür sorgen, dass die wieder ihre Leistung günstiger anbieten können, weil je mehr Kunden die eben mitnehmen, desto günstiger können sie es dann am Ende auch in Einkauf und in Masse. Aber wir müssen ja auch immer wieder, so wie die NOZ auch, sagen, wer stellt denn die Server her? natürlich nicht wir in Deutschland. Wer stellt die Chips her? Auch nicht wir in Deutschland. Also bröckelt dieses ganze Konzept irgendwann, wenn man das bis ganz unten betrachten möchte. Und von daher sind wir da sicherlich einfach auch dem ausgeliefert, was es heute gibt.
Also das vielleicht auch mal, wir nicht komplett los. Ne?
Ja, das ist richtig. Also das, was du mit der Technik wiederum sagst. Aber ich glaube fest daran, dass der Standort Deutschland für Cloud-Business gestärkt wird, auch im Zusammenspiel. Wenn ich mit Kunden rede, jetzt gerade auch ihre Kernapplikationen, die sie haben, es gibt ja eine Menge deutscher, guter Kernapplikationen, die auf Branchen festgesetzt sind. Ich meine, wenn ich, nehme ich mal einfach jetzt mal global SAP, das wird ja auch zentral mit IS4HANA, sind ja auch Cloud-Mechanismen drin. Wenn KI-Sachen mit eingebaut, ein deutscher Anbieter kommt, hostet in Deutschland die ganzen Sachen. Und da glaube ich eher daran, dass wir immer mehr Applikationen in die Cloud bringen werden, auch die Spezialapplikationen. Ja. Das, was uns auch die Kunden jetzt spiegeln, dass die einem Spezialanbieter das machen. Dann haben wir zumindest eben den Zugriff auf deutsche oder eben auf europäische Unternehmen und haben nicht die absolute Abhängigkeit nur von den Amerikanern, die dann mal sagen können, ich schnatter was durch oder ziehe Daten weg. Da wird es sicherlich einen guten Ausgleich geben. Da bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass wir da hinkommen. Und das, was Marcel sagte, dass in den Köpfen sich was bewegt, ist immer wichtig, dass wir es anstimmen, aussprechen und versuchen auch, und wenn es hier nur in kleinen Stücken eben ist, anzupacken, um da eben auch eine Gegenseite zu schaffen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir daran arbeiten müssen.
Um das Beste quasi aus allen Welten herauszuziehen, sowohl was dann vielleicht potenziell souveräner ist, aus Deutschland kommt, als auch die Vorteile ja auch, die definitiv vorhanden sind von den großen Playern, die wir ja auch alle nutzen und Vielzahl unserer Kunden von Microsoft über, wohin es auch noch immer gehen mag, natürlich auch nicht außen vor lassen, weil sie auch essentiell für unser aller Business ist am Ende und für die Erfolge dahinter. Jetzt haben wir vier Predictions abgeliefert. Christian, du weißt ja aus den vergangenen vier Folgen, wir machen immer einen kleinen Ausblick. Also jetzt ist der Ausblick vom Ausblick quasi, wenn man das so sagen möchte. Und da hast du so eben angekündigt mit dem Blick darauf, was wir heute mit dir vorhaben, du hättest da noch was für so einen kleinen Goodie fürs Ende, für einen Ausblick.
Sehr, sehr gerne. Ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich realistisch für 26 ist, aber auf alle Fälle.
Schreib ein Jahr deiner Wahl dran. Dann laden wir dich aus der Rente wieder in unserem Podcast ein.
Okay, dann bestimmt 2030. ich würde sagen, weil es hat mich schon beschäftigt. Ihr wisst ja auch, ich bin gerne so ein bisschen im Cyberspace unterwegs oder grundsätzlich auch über so Zukunftsthemen. Und wenn es um Science Fiction geht, gucke ich da immer sehr gerne rein. Denkt daran an den Quantencomputer oder Supercomputer Wiki, ne? Und mit iRobot, was ich auch beim letzten Mal erzählt habe, mache ich mir schon Gedanken, wie stabil sind, sagen wir mal, auch unsere Satellitensysteme. Weil ich hatte mir gerade einen Bericht angesehen, wo auch Europa oder ob das natürlich Privatunternehmen wie Elon Musk natürlich mit seinem Unternehmen hat, dass immer mehr Satelliten in den Weltraum geschossen werden für verschiedene Dienste. Und man sprach jetzt schon davon, dass sich das in den nächsten Jahren locker verdoppelt, weil einfach so viel Herausforderungen in dem Umfeld, Überwachung, teilweise sogar Kriegsführung oder Beobachtung eben entstehen. Aber genauso auch im GPS-Umfeld. Ne? Man will ja nicht alle, dass wir nur von USA versorgt werden, sondern Europa will sein eigenes System haben. China selber auch. Und dass dadurch natürlich auch kriegerische Gedanken entstehen, wie können dann vielleicht Satelliten für Informationen eben ausgeschaltet werden. Und dass da Cyberangriffe eben entstehen, weil das sind ja auch fliegende Computer, kann ich mal so sagen, dass die eben angegriffen werden und außer Gefecht gesetzt werden. Ne? Das, mit dem Thema habe ich mich beschäftigt, ob das jetzt 2026 sein wird, weiß ich nicht. Aber es ist denkbar, dass in den nächsten Jahren solche Angriffssituationen entstehen.
Wir werden das in 5 bis 6 Jahren, weil wir sind ja der Ausblick vom Ausblick, der muss ja auch noch weiter weg sein.
Ja, genau.
Und dann werden wir uns das angucken. Ich finde es auch immer ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Die Gedanken, die Science-Fiction-Filme bei dir bringen, finde ich auch immer sehr, sehr gut. Von daher gucken wir mal, was uns dort erwartet. Vielen Dank, dass du das 5. Mal bei uns warst. in unserem Podcast und mit uns auf 2026 geblickt hast. Und wir werden es uns natürlich dann nächstes Jahr wieder gemeinsam angucken.
Also nochmal vielen Dank, dass ich zum 5. Mal da sein durfte. Beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, vergessen. Ich würde euch auch heute nochmal wirklich ein tolles Weihnachtsfest wünschen, auch mit euren Familien. Es hat sich auch in den letzten 1-2 Jahren eine Menge bei euch bewegt, ne? Und insofern ist diese Zeit da, um auch mal runterzukommen. Das wünsche ich mir für euch und dass ihr vor allen Dingen auch ins Gute oder in das neue Jahr gut startet. Mit dem, was ihr euch so vorgenommen habt oder was wir uns vorgenommen haben. Da sind ja so einige interessante Sachen dabei. Und ich freue mich immer darauf, wenn wir zusammen so ein bisschen plaudern, weil es kommen tolle Ideen und Gedanken hoch. Und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen da eben auch sagen, boah, cool, wir warten auf die nächste Folge.
Vielen Dank für den Weihnachtsgruß auch. Und den geben wir natürlich auch direkt an alle unsere Hörer weiter. Und Marcel, wahrscheinlich hast du als abschließend immer für unsere Folge auch einen kleinen Cyber-Weihnachtsgruß für alle.
Ich wünsche mir natürlich, dass es bei allen ruhig bleibt. Ne? Ach,
das ist das Wichtigste.
Alle cool da draußen bleiben können.
Sonst ruft uns an.
Ja, aber man muss auch dazu sagen,
nicht alle.
Auch wir freuen uns, wenn keine Anrufe kommen, denn am Ende wollen wir, wie Christian auch sagte, auch mal abschalten. Das Jahr war wie immer sehr fordernd. Wir wollen ja immer nah am Puls der Zeit sein. Das bringt uns dann auch immer zu hochgradiger Performance und das bedeutet, dass man vielleicht jetzt auch zum Ende des Jahres
mal
wirklich durchatmen kann. Von daher würde ich mir schon wünschen, alleine für die Unternehmen, aber auch für uns, dass es ruhig bleibt da draußen, dass wir vielleicht etwas verschont werden, dass wir das ganze Jahr lang die Hausaufgaben mit allen gemeinsam so gut gestaltet haben, dass es nicht in die Notwendigkeit kommt. Ich meine, Angriffe lassen sich nie vermeiden, aber detektieren und eingreifen. Und da denke ich, haben wir gerade auch dieses Jahr viel geleistet. Nichtsdestotrotz, für alle die da draußen, die sich das bis jetzt noch nicht gegönnt haben, mit uns gemeinsam an ihrer Security zu arbeiten und ob bei euch passiert etwas, ruft an, probiert es. Ich meine, wer nicht anruft, hat das Nein ja sowieso schon. Im besten Falle kann man vielleicht trotzdem helfen. Wir wünschen aber allen da draußen ruhige, besinnliche Feiertage. Lasst euch reich beschenken, kommt gut ins neue Jahr. Und dann starten wir im Januar wieder durch. Bei uns geht es, glaube ich, mit Best-of-Folgen etwas weiter, damit wir die Zeit noch mehr
gestalten können. Haben wir was Schönes rausgesucht.
Da haben wir wieder ein paar, drei Stück sind es, glaube ich, drei super Best-of-Folgen rausgesucht, sodass wir dann, ich glaube, irgendwann Richtung Februar, März, nachdem wir uns dann auch nochmal journalistisch etwas mit neuen Gästen befasst haben, dann mit der 121. Folge wieder durchstarten können. Und dann gibt es wieder nahezu alle 2 Wochen Content von uns. Und ja, damit würde ich sagen, schauen wir in einem Jahr mal drauf, was aus 26 Predictions geworden ist und freuen uns dann, Christian, das mindestens 6. Mal vielleicht auch schon häufiger noch begrüßen zu dürfen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Ich freue mich.
Gut.
Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.